Das ist immer wieder schön. Diese Musik höre ich immer so gerne. Das macht mir automatisch gute Laune. Und ich hoffe euch auch herzlich willkommen in Data seinem Hals. Heute geht's wieder über Star Trek und zwar über The Next Generation. Mysteriöse Dinge ereignen sich nämlich heute im Rana-System. Und dazu begrüße ich zwei liebe Stimmen, die hier auch schon öfter? Kai, wie oft warst du schon bei uns in Data sein Hals? Hallo Kai.
Ich glaube, bei Data sein Hals. Hallo erstmal.
Hallo.
Ich glaube, zweimal bisher.
Ich hätte jetzt gedacht, du warst deutlich öfter dabei. Na gut, Tanja war aber schon sehr viel öfter dabei. Hallo Tanja.
Hallo, ich glaube zweistellig.
Ja, das dürfte auf jeden Fall
fortgeschritten
stimmen.
Fortgeschritten zweistellig.
Das kann auf jeden Fall stimmen. Ja, wir reden heute über die Überlebenden auf Rana 4. Ich muss mir das immer merken, weil ich garantiert schon damals meine Videokassette falsch beschriftet habe als die Überlebenden von Rana 4.
Ich habe es auch echt falsch. Ja, stimmt.
Das heißt wirklich Überlebenden auf Rana 4.
Ja, ich habe es übrigens vorher bei Google auch einmal falsch eingegeben.
Das ist irgendwie, jeder macht das wahrscheinlich. The Survivors, die dritte Episode der dritten Staffel von Star Trek The Next Generation. Riker trägt Bart, Dr. Crusher ist wieder an Bord, Wesley Crusher ist immer noch an Bord. Einfach nur, um das mal so in alter Sumpftradition einzunorden, wo sich die Folge im Lauf der Serie gerade befindet. Bei MASH machen wir das immer gerne.
Ja, sie haben die neuen Uniformen mit diesem schrecklichen Nähten über der Brust. Tatsächlich nochmal so zwei Nähte vorne runter, so ein steifer Stoff, der das wahrscheinlich brauchte, um die Form des Körpers irgendwie ein bisschen mitzugehen. Und die haben sie zum Glück dann aber gar nicht so lange, weil die sieht auch wirklich komisch aus.
Ja, das stimmt. Und mir ist aufgefallen, Wesley trägt diese graue Uniform. Man sieht ihn auch die ganze Zeit nur an seiner Konsole sitzen am Steuer und der Kragen schließt hinten nicht. Der scheint aus seiner Uniform langsam rausgewachsen zu sein. Die ist wahrscheinlich hinten offen gewesen und man sieht nur den Kragen über die Lehne vom Sitz rausragen.
Ja, das hatten sie tatsächlich eine Zeit lang mit verschiedenen Sachen von ihm, glaube ich, so gemacht, ne? Dass die hinten sehr offen, fragwürdig.
Ja, ich weiß, weil noch so Hosenbund, der hinten offen steht. Ja, der Junge hat einen Wachstumsschub gehabt und Kinder wachsen und dann kommt man nicht nach mit Klamotten kaufen. Da hilft auch der Replikator nicht.
Dabei hat Diana heute das erste Mal ihr türkisfarbenes Kleid an.
Zum
Thema Klamotten, ne?
Es ist mir wie immer aufgefallen. Damals schon und heute. Genau.
Ich habe die damals tatsächlich auch gesehen. Die ist 1992 bei uns gelaufen und ich kann mich erinnern, ich habe die damals gesehen.
Ich kann mich auch sehr gut dran erinnern. Ich habe die nicht direkt live im Fernsehen gesehen, sondern ich war mit irgendwas anderes beschäftigt. Und meine Mutter hat die damals auf Video aufgenommen. Und danach habe ich mir die mehrfach angesehen. Und seitdem gehört die eigentlich auch zu meinen Lieblingsepisoden.
Ja, Kai, du hattest die Episode ja auch mal vorgeschlagen. Es ist auch schon eine ganze Weile her, dass wir tatsächlich vorhaben, darüber zu reden. Die stammt von dir, weil du gemeint hast, Folgen, in denen solche mysteriösen Dinge geschehen, die legen dir besonders am Herzen.
Ja, absolut, wo so ein Rätsel irgendwo drüber steht und das halt gelöst werden muss, wie in so einem Point-and-Click-Adventure.
Ja, und das Rätsel heute, ich versuche mich mal an einer Inhaltsangabe. Die Enterprise ist unterwegs ins Rana-System, nachdem sie drei Tage zuvor einen Notruf vom vierten Planeten des Rana-Systems aufgefangen hatten, dass die dortige Kolonie angegriffen würde. Dann beeilt man sich mal, um zu sehen, was man dann anschließend noch retten kann. So drei Tage. Ja. Ist wahrscheinlich wieder mal das einzige Schiff weit und breit gewesen.
Sie waren die Nächsten, bestimmt. Mhm.
Sowas hätte immer mehr Sinn gemacht zu Zeiten von Kirk oder Archer. Bei Zeiten von Picard, wo eine große Flotte unterwegs ist und die einfach auch irre schnell fliegen können, finde ich drei Tage als Antwort auf einen Notruf immer etwas zweifelhaft.
Vielleicht waren die sehr schnell mit Warp 2 unterwegs. dann erfährt es leider nicht.
Ja, das ist wirklich so. Es wirkt ein bisschen gemütlich. Ach, wir schauen mal, was hier los ist. Naja, sie kommen an und stellen fest, der Planet ist nicht mehr. Das heißt, er ist noch, aber er ist tot. Er ist verwüstet und verbrannt von den 20.000 Kolonisten, glaube ich. 20.000? So,
11.000.
Hm?
Mhm.
Ja. 11.000. Okay, Zahlen sind nicht meine Stärke. Ihr dürft mich da bitte korrigieren. Die bedeuten mir in der Regel nicht so viel. Deswegen kann ich es mir so schlecht merken. Von den 11.000 Kolonisten ist nichts mehr zu sehen. Der Planet ist verwüstet. Die Oberfläche ist eine tote, wüste Oberfläche, bis auf ein kleines, winziges Viereck, ein grünes Viereck mit einer Struktur in der Mitte und zwei Lebensformen. Denn es stellt sich heraus, dort lebt noch was, dort lebt noch jemand. Also wird mal schnell das Außenteam zusammengestellt und runtergebeamt, um zu schauen, was da unten eigentlich los ist, wer diese zwei Überlebenden dieses atomaren Holocausts eigentlich sind. Es stellt sich heraus, das ist ein älteres Ehepaar, Kevin und Rishon Uxbridge. Kevin ist erstmal nicht so erfreut, dass die Eindringlinge, wie so alte Männer das sind, auf seinem Rasen rumtrampeln. Und Rishon ist sehr viel gastfreundlicher, lädt die Leute ein ins Haus. Aber die beiden wollen den Planeten und ihr Haus nicht verlassen. Sie sind tatsächlich die Überlebenden dieses Massakers, sagen sie. Sie haben das miterlebt. Es muss alles ganz schrecklich sein, aber sie sind die einzigen Überlebenden und ihr Haus und ihr Garten und ihr Rasen und alles ist wunderbar intakt. Keine Verwüstungsspuren, während rings um dieses Viereck herum der Planet in Wüstenei liegt. Riker sagt ja, wenn sie nicht mitkommen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir beamen wieder nach oben, aber wir bleiben noch in der Nähe. Oben auf dem Schiff angekommen, wird erstmal eine Beratung abgehalten. Picard fragt sich, was haben diese beiden eventuell gemacht, damit sie verschont wurden, weil irgendwas stimmt hier nicht, dass nur diese beiden, nur dieses kleine Feld mit dem Haus und dem Garten drauf verschont wurde, diese beiden Leute, was hat das, welchen Grund hatte das? Dass die, haben die kollaboriert? Haben die irgendwas anderes gemacht? Und während der Besprechung fällt Riker hat schon immer diesen Blick auf Troy, schaut sie beunruhigt an, denn es fällt auch uns auf, Diana Troy hat etwas, der geht's nicht gut. Wir haben das kurz vorher mitbekommen, die hat plötzlich eine Melodie gehört in ihrem Kopf. Wir Zuschauer haben mitbekommen, dass zur gleichen Zeit Data im Haus der Uxbridges eine kleine Spieluhr geöffnet hat. Und Diana hat genau diese Melodie im Kopf. Sie entschuldigt sich, sie geht in ihr Quartier, sie kriegt diese Melodie nicht aus dem Kopf. Es wird immer schlimmer, es wird entwickelt sich zu einer Psychose, kann man das so sagen. Dr. Crusher versucht, sie zu behandeln, sie zu betäuben, sie ruhig zu stellen. Diana ist außer sich. Sie leidet unter diesem Angriff dieser Melodie, dieses unglaublichen Ohrwurms, den sie einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Gleichzeitig passieren aber auch noch andere Dinge, denn von den Angreifern, von denen ja nichts mehr zu sehen war, die einfach weg waren, taucht plötzlich wieder jemand auf. Ein großes Schiff taucht aus dem Nichts auf, obwohl Worf vorher alles gescannt hat und sicher war, dass da niemand mehr ist, taucht plötzlich ein großes Schiff auf, greift die Enterprise an und lockt sie mal eben aus dem Rana-System weg. Sie nehmen die Verfolgung auf, kommen nicht weit und Picard hat dann schon so eine Ahnung, hier stimmt was nicht, die spielen mit uns, wir fahren mal wieder zurück. Kurs zurück auf Rana 4. Er beamt runter, zusammen mit Worf, sie bringen einen Replikator oder irgendwas mit, so als Vorwand, um nochmal mit den Uxbridges zu reden. Kevin ist wie immer abweisend. Rishon ist wie immer gastfreundlich. Worf muss Tee trinken, der ihm nicht besonders gut schmeckt. Und es kommt wieder auf selbe hinaus. Die beiden wollen den Planeten und ihr Haus nicht verlassen. Und Picard zieht von dannen unverrichteter Dinge. nur um oben dann ziemlich schnell wieder auf dieses fremde Raumschiff zu stoßen, das wieder aus dem Nichts auftaucht und die Enterprise angreift, die diesmal auch beschädigt, die Schilde zerstört und auch leichte Schäden anrichtet und auch Verwundete davon trägt. Die Enterprise geht auf Distanz, kann sich nicht mehr verteidigen, sagt, ja, wir können jetzt die beiden da unten auch nicht mehr schützen. Und das fremde Raumschiff geht aber in Verteidigungsposition zum Planeten. Es sieht also so aus, als ob das Raumschiff den Planeten und damit die Axtbeschiss verteidigt. Und Picard hat dann schon so eine Ahnung, was hier wirklich los ist. Wie geht's an dieser Stelle weiter? Jetzt habe ich den Faden verloren. Beamt er direkt nochmal runter oder?
Ja. Ja, er will nochmal mit Kevin sprechen, ne, weil er schon eine ziemliche Ahnung davon hat.
Genau.
Dass die mit dem Schiff irgendwie, dass da eine Verbindung besteht.
Genau, er beamt nochmal runter. Ist das die Stelle, wo die beiden tanzen?
Ja.
Ja, er kommt unten genau, an und dieses schön nette alte Ehepaar tanzt den Walzer zu der Tanzuhr. Der letzte Tango von Paris. Nein. Der letzte Walzer von Rana 4. Picard sagt ihnen, ja, konfrontiert Kevin, aber es bringt wieder nichts. Und Picard sagt ihm, okay, ich werde nicht mehr wiederkommen. Wir bleiben aber im System. Die Enterprise wird so lange im System bleiben und sie beschützen hier um den Planeten, wie sie am Leben sind. Solange sie leben, bleiben wir hier. Und zieht ab, weil er schon so eine Ahnung hat, was jetzt gleich als nächstes passiert. Das fremde Raumschiff taucht wieder auf und diesmal verhält sich die Enterprise ruhig. Es wird keine Waffen scharf gemacht. Das fremde Schiff schießt direkt auf den Planeten, vernichtet das Haus der Axtbitches und Worf ist in der Lage, das große fremde Raumschiff, das riesig groß sein soll und gewaltig und waffenstark, so stark, dass es den ganzen Planeten hat verwüsten können. Worauf kann das, nachdem das Schiff die Axtbridges getötet und vernichtet hat, kann das ganze Schiff mit einem einzigen Photon-Torpedo in die Luft jagen. Babautz. Und jetzt sagt Picard, so, wir bleiben, wir haben eigentlich nichts mehr hier zu tun. Wir haben doch alles, können jetzt einfach weggehen. Riker bestätigt, ja, die Axtbridges sind tot. Wir können ja nichts mehr machen. Wir haben keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Und Picard sagt, gut, dann bleiben wir jetzt hier. Ich setze mich in meinen in meinen Ready Room und wir warten jetzt mal ab, was passiert. Und alle sagen, was soll denn jetzt noch passieren? Was passiert ist, dass kurze Zeit später das Haus wieder auf dem Planeten auftaucht. Die Scanner zeigen auch, es sind wieder zwei Lebensformen in dem Haus. Also die Axtbridges leben scheinbar immer noch. Picard, der immerhin sein Wort gegeben hat, dass er nie wieder das Haus betreten wird, lässt also kurzerhand die beiden an Bord beamen. Da kommt noch der Einwand von Data, glaube ich, werden die beiden nicht protestieren? Und Picard sagt, dann sollen sie halt protestieren. Ja, Persönlichkeitsrechte. Na gut. Wenn man es... Was? Kevin hat gemeint, ich habe meine Rechte. Picard ist das in dem Moment wurscht, der will wissen, was hier eigentlich los ist. Beamt die beiden an Bord und konfrontiert die beiden damit, dass ihm klar ist, dass es von diesem Angriff auf dem Planeten, von diesem Massaker, nur einen Überlebenden gab, dass Rishan, obwohl er sie sehen, spüren, riechen, fühlen, alles kann, dass sie tatsächlich nicht existiert. Was Kevin dazu bringt, dann seine Maske fallen zu lassen. Rishan löst sich in nichts auf, Kevin bleibt übrig. Er zeigt seine wahre Gestalt als eine Art Energiewesen, verlässt die Brücke auf Energiewesenart, wie Energiewesen das so tun. Man trifft ihn kurze Zeit darauf wieder im Quartier von Deanna Troi, weil er ist ein Mann mit Gewissen. Seine Version des Angriffs war, er hat als Einziger sich nicht verteidigt, weil er nicht töten kann und nicht töten will. Und das wäre der einzige Unterschied gewesen, dass er und seine Frau im Gegensatz zu den anderen Kolonisten nicht gekämpft haben. Was aber seiner Aussage nach eigentlich nichts bewirkt haben kann, weil das die Angreifer nicht hätten bemerken können. Er ist ein Mann mit hohen Prinzipien, mit moralischen Prinzipien, deswegen auch nachdem er seine Tarnung aufgeflogen ist, geht er jetzt zu Diana, um sie von dem Lied zu befreien, das er ihr in den Kopf gesetzt hat, um sie davon abzulenken, weil sie ihm auf die Spur gekommen ist, weil sie kurz davor war, herauszufinden, was mit den Uxbridges nicht los ist. Picard kommt dazu, fordert die gesamte Erklärung und Kevin gesteht, ja, das war tatsächlich mit dem Angriff so, wie er gesagt hat. Sie wurden angegriffen von den
Husnok,
was für ein die Husnok, schade, echt, was für ein die Husnok, mein Gott. Das ist ein verschwendetes Potenzial. So ein schöner Name. Die Husnok. Ja, die Husnok hätten angegriffen, ein bösartiges Volk. Kevin hätte versucht, sie zu täuschen, so wie er das mit der Enterprise gemacht hat. Hat nicht geklappt. Die Husnok wurden dadurch erst recht wütend, haben ein großes Massaker angerichtet und auch Rishan wäre zu den anderen Kolonisten gegangen, um gegen die Husnok zu kämpfen. Und die Husnok hätten sie alle umgebracht. Und die Trauer und die Wut über den Tod seiner Frau, denn immerhin hat er vor 50 Jahren seine Frau, er ist ein, okay, ich muss nochmal zwei Schritte zurück. Kevin ist ein großes, mächtiges Energiewesen, seit zigtausend Jahren lebt er immer in wandelnder Form und hätte sich vor 50 Jahren auf der Erde in eine Menschenfrau verliebt. Sie hätten geheiratet und er hätte seitdem als Mensch gelebt, seine Kräfte ausgeschaltet und sie hätten die letzten Jahre in dieser Kolonie verbringen wollen, um gemeinsam ihren Lebensabend zu verbringen. Und als ihm klar war, dass ihm das genommen wurde, dass ihm die Liebe seines Lebens genommen wurde und die Möglichkeit, mit seiner Frau zusammen alt zu werden und zusammen zu sterben, hat er in einem Anfall von Zorn, Wut, Enttäuschung, Trauer und Wahnsinn die Husnok vernichtet. Und zwar nicht einfach nur die Angreifer oder das Schiff der Husnok, sondern alle Husnok. Alle 50 Milliarden Husnok in der ganzen Galaxie. Ein einziger, riesiger Völkermord innerhalb von einem Moment. Picard und Dr. Crusher sind angemessen beeindruckt von dieser Beichte und Picard sagt, ja, es gibt, wir können hier nichts machen. Es gibt bei uns kein Gesetz, das ihr Verbrechen richten kann. Wir sind hier nicht zuständig. Kehren Sie bitte auf den Planeten zurück und leben Sie Ihr Leben weiter. Erschaffen Sie Ihre Frauen neu. Wir sind hier außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches. Und sie verlassen dann das System, um mit diesem Picard sagt das ja, man weiß nicht, ob man ihn jetzt loben oder verdammen soll, aber am besten ist es, wir lassen ihn alleine. Und damit endet die Geschichte. Huh. Und ich sag immer allen, macht das in wenigen Sätzen, nur ganz kurz. Ich glaube, ich habe jetzt mindestens 10 Minuten geredet. Meine Fresse.
Die längste Zusammenfassung in der Geschichte des Podcasts.
Aber hallo. Ich sollte das nur meine Gäste machen lassen, dann geht das schneller.
Ja, aber ja, so war's, genau. Das ist die Episode. Ja,
Kevin. Die Husnok, wie schade, wir kriegen nichts von dem Husnok zu sehen, außer diesem klobigen Schiff. Mann.
Ja. Ich glaube, das Schiff war ja nicht mal ein Husnok-Schiff. Das ist ja klar, quasi das Schiff, so habe ich das verstanden, das einfach nur entworfen wurde. Das sollte ja auch schon zum Einsatz kommen, als die Husnok angegriffen haben. Dann hat er das ja versucht, auch irgendwie abzulenken. Aber ob das jetzt ein Husnok-Schiff war, keine Ahnung.
Das kann natürlich sein, ja. Dass das Ablenkungsschiff war, mit dem er die Husnok hinters Licht führen wollte. Das wäre möglich.
Ja, oder er hat da die Husnok nachgeahmt. Wir wissen es nicht, ne? Keine Ahnung. Ja. Das lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Die Frage ist halt, hat er jetzt gerade alle Husnok getötet und die Leute, die von den Husnok wussten, die sich vielleicht just in dem Moment mit jemandem unterhalten haben, Wissen das noch oder hat er deren Existenz auch aus der Zeit gelöscht und keiner erinnert sich mehr an die Husnok?
Ja, weil ich meine, ein so gewalttätiges, großes, böses Volk muss doch irgendjemand kennen und Picard hat scheinbar nie von denen gehört. Also möglicherweise hat er die Husnok wirklich komplett aus der Existenz gelöscht.
Ja, aber gut,
wir sind scheinbar in so einem Randgebiet irgendwo, ob man die Husnok jemals getroffen hat bisher, ist ja auch nicht klar, aber interessante Frage, ob er sie quasi nur aus der Jetztzeit gelöscht hat oder aus aller Ewigkeit gelöscht hat. Ja, durchaus interessante Frage.
Ja, und er selbst ist ja ein Daut, ne? Unsterblich und kann ja Materie erschaffen und über Dinge richten, wie wir das ja erfahren haben, alle 50 Milliarden Husnok zu vernichten. Also schon so sehr Q-like, ne? Ja, er gehört ja offenbar wohl nicht ins Q-Continuum, aber das sind so dann die Schwippschwager der Qs, oder?
Ja, ich musste da natürlich auch ein bisschen an Q denken und auch ein bisschen an Trelane, so in dieser Art von Wesen, die wir schon aus dem Star Trek-Kosmos kennen. Und das ist durchaus interessant, also auch wie letztendlich untypisch für die bisherigen Star Trek-Episoden Picard mit der Situation umgeht. Also, dass er, ja, also er sagt ja einfach, okay, ja, hier können wir letztendlich gar nichts tun, das fällt irgendwie außerhalb unserer Gerichtsbarkeit und das ist, ja, also durchaus irgendwie eine interessante Folge mit sehr vielen spannenden Thematiken, denn wir haben mal wieder so ein gottgleiches Wesen mit Kräften, die über alles das hinausgeht, was man irgendwie kontrollieren könnte. Wie könnte man so jemanden bestrafen? Also welche Strafe wäre angemessen? Und ich glaube, letztendlich ist das, was Picard bewirkt, eigentlich so eine ethische Strafe oder die ethische Last ist Strafe genug, glaube ich.
Ja.
Naja, es ist halt nicht an den Menschen oder an der Föderation da zu strafen, das sagt er selber, ne? Also man könnte ja auch nicht hingehen und sagen, ja, wir versuchen jetzt Q zu bestrafen für das, was er da eben in der Pilot-Episode rumgetrollt ist, ne? Also wenn dann, das muss dann aus dem Q-Kontinuum kommen, das sehen wir ja dann später, was die Q betrifft, ja auch. Und hier müsste das eben auch auf einer entsprechenden höher geordneten Instanz sein, also sowas wie Menschen oder die Völker sind da, glaube ich, jenseits der Möglichkeiten.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, die Menschheit ist nicht eine höhere Instanz gegenüber diesem höheren Wesen. Das wäre tatsächlich so, als würde die Menschheit Q vor Gericht stellen, quasi als Umkehrprozess danach dafür, dass Q die Menschheit vor Gericht gestellt hat. Und das ist jetzt hier quasi, hier kommt dieser Moment auf, können wir als Menschheit, können wir Richter sein über eine fremde, höhere Alien-Lebensform? Und ganz ehrlich, mir fallen jetzt natürlich keine Beispiele ein, aber ganz oft machen sie das. Sie machen sich zu Richtern in Star Trek über andere Lebensformen, die möglicherweise höhere auf einem
Ja, aber dann ist mal die Frage, wie die miteinander verbandelt sind. Ne? Wenn es sind das Föderationsmitglieder oder ne? Also es hat so ein bisschen das Geschmäckle, als wenn der Ameisenhaufen draußen vor der Tür beschließen würde, einen von uns vors Gericht zu stellen. Ja. Und also selbst wenn es die Föderation der Insekten vom Vorgarten sind, da ist es ein bisschen schwierig, ne?
Ja, ich spekuliere gerade mal ein bisschen auch direkt im Vergleich zu Q. Q ist ja auch so ein gewisses zeitloses Wesen, das jederzeit scheinbar durch die Zeit auch flexibel reisen kann. Das scheint Kevin nicht zu können. Also ansonsten hätte Kevin ja vielleicht nach dem Auslöschen der Husnok auch diese Aktion rückgängig machen können oder so oder vermeiden können, dass das passiert. Also ich glaube, dass er durchaus in der aktiven Zeit lebt und ja auch gesagt hat, ja, eigentlich, er könnte nicht altern oder er würde niemals sterben, aber er erwähnt ja durchaus, dass es sein Wunsch war, gemeinsam mit seiner Frau irgendwann zu sterben. Also, ja.
Das habe ich mich auch gefragt. Was ist, wenn seine Frau einfach eines natürlichen Todes gestorben wäre? Wäre er mit ihr gestorben oder hätte er anschließend, wäre er weitergezogen? Hätte gesagt, so, dieser Abschnitt meines Lebens ist vorbei auf eine friedliche Art, so wie ich mir das gewünscht habe, und jetzt kann ich weiterziehen. Mhm. Und war das dann dieser gewaltsame Tod, der das ihn rausgerissen hat? Oder wäre er wirklich in der Lage gewesen, so wie er das sagt, wie er sich das gewünscht hat, mit ihr zusammen zu sterben? Denn er hat ja gesagt, er hat auf seine Kräfte verzichtet, als er sie kennengelernt hat und sie ihn gleich nach 2 Stunden gefragt hat, willst du mich heiraten? Und sie dann geheiratet haben, hat er gesagt, da hat er seinen Kräften abgeschworen und hat als Mensch gelebt. Seine Frau hat nie die Wahrheit erfahren. Mhm. Wäre also die Möglichkeit gewesen, dass er als allmächtiges Wesen auch die Macht gehabt hätte, sich selbst seiner Kräfte zu berauben, seiner Allmacht, um dann einfach sterblich zu werden.
Unklar. Das ist ja auch ein Thema, das die Q begleitet, das wir da ja auch sehen, verschiedentlich. Einmal mit Quinn und dann auch mit Q in Star Trek Picard. Die Frage ist halt, wie viel ist davon einfach aktiv, ne? Dass er sagt, freiwillig möchte ich meine Kräfte nicht benutzen und jetzt zum Beispiel eben pazifistisch zu leben. Er hätte ja auch von Anfang an da eingreifen können, ne? Das wollte er nicht. Mhm. Es ist dann so weit gekommen, dass die ganze Kolonie getötet wurde. Ob er zeitlichen Eingriff hat, es sieht nicht so aus, ne? Aber vielleicht will er da eben auch nicht eingreifen, weil er genau weiß, dass es dann vielleicht nur schlimmer wird, wenn man zu viel eingreift. Unklar, wissen wir nicht. Wir sehen ja auch andere Spezies, die so Evolutionsschritte durchmachen. In dieser Folge, wer ist John? In TNG, da habe ich jetzt nicht nochmal großartig geguckt, aber da haben wir auch so, ne, ein humanoides Wesen, das sich langsam in ein Energiewesen wandelt, so ein Evolutionssprung. Und vielleicht ist das hier eben auch so, ne? Jemand, der eben so ein irgendwann oder dessen Spezies irgendwann so einen Evolutionssprung gemacht hat. Und dann ist halt die Frage, was beinhaltet das denn? Was haben die für Möglichkeiten? Ist auf jeden Fall schon auch so eine sehr tragische Art des Daseins, ne? Ist auch so ein bisschen, was bei Doctor Who immer mitschwingt, ne? Der Doktor, der keine Bindung eingehen will, weil er immer sieht, wie die Leute dann alt werden und sterben und er zurückbleibt und weiterlebt. Ja, schwierig.
Ja, ich finde Kevin ein interessanten, aber auch in gewisser Weise ambivalenten Charakter. Also ja, er zeigt eine gewisse Menschlichkeit und sagt, eigentlich habe ich keine Lust, jemandem zu schaden, ich habe keine Lust, jemanden zu töten, und das betont er auch die ganze Zeit immer wieder. Aber, und das ist mit Sicherheit eines der größeren und schwierigen Themen in der Episode, er foltert Troy.
Ja, er hatte große Angst, entdeckt zu werden, ne?
Ja, und ja. Also es ist Folter, und je nach Betrachtungsweise ist es sogar eine Art Vergewaltigung. Also Troy wird in ihren intimsten Bereich, also in ihren Geist, wird gewaltsam ohne Zustimmung eingedrungen, und das ist auch schon irgendwie doch ein sehr krasses Thema.
Na, ich denke, Folter ist das Wort, das da passt.
Es ist halt fraglich, einfach jetzt mal um die andere Seite zu vertreten, ob ihm bewusst war, was er da gemacht hat, was das bedeutet hat, dass das Folter war, dass das Gewalt war, was er ihr angetan hat. Falls es ihm bewusst, also ob ihm das einfach nicht klar war, dass er seine eigene Macht, die Auswirkungen seiner Macht, seiner Aktionen nicht richtig hat einschätzen können, oder falls es ihm klar war, ob er wirklich so verzweifelt war, dass ihm das dann auch egal war, weil diese Angst vor Entdeckung überwogen hat.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Er hat ja vorher schon gesagt, als er den toten Körper seiner Frau gesehen hat, ist er so außer sich gewesen, dass er alle Husnock, so Impuls, so Affekthandlung ausgelöscht hat. Und auch damit jetzt zu leben, all dieser Schmerz, einmal der Schmerz, seine Frau ist tot, alle Kolonisten, dieses Leben, das sie hatten, ist definitiv zerstört. Er kann sie immer wieder erschaffen, aber es ist halt auch nur jemand, den er erschaffen hat, ist dann vielleicht auch nicht unbedingt so authentisch, wobei sie schien schon sehr authentisch. Sie hat ja nicht ihm nach dem Mund geredet oder so, ne? Wir haben ja schon viele Widerworte und Keifereien zwischen den beiden gehabt, weil sie durchaus ja eine andere Position vertreten hat. Da war er schon sehr ehrlich mit sich und mit dieser erschaffenen Ehefrau.
Da habe ich mich auch gefragt, diese Frau, die Ehefrau, also die falsche Frau, die er sich geschaffen hat. Also Rishan, die er sich erschaffen hat, wie gesagt, du sagst das, es war keine Marionette, die alles gemacht hat, so wie er das wollte, sondern sie hat eine eigene Persönlichkeit gehabt. Sie hat ein eigenes Wesen gehabt. Sie war selbstständig. Wie selbstständig und selbstempfindend und wie echt war diese Rishon, die er erschaffen hat?
Ich bin auf jeden Fall beeindruckt, dass sie Lebenszeichen hatte, ne? Dass man das mit dem Tricorder nicht feststellen konnte, dass sie nicht wirklich lebt.
Ja, das ist auch fast wieder ein weiteres Indiz auf der Suche, ist er ein vielleicht doch zeitliches Wesen? Also kann er vielleicht Rishon irgendwie aus der Vergangenheit einfach kopieren und in seine Jetztzeit bringen? Also ist es quasi die echte gewesen, die als so eine Art Kopie da gelebt hat? Also das erfahren wir ja alles nicht, wie das alles funktioniert und so. Und deswegen macht es auch die Folge so interessant.
Und vor allem, es ist halt auch so eine Sache, ich muss dann jetzt einfach mal auch Kevin in Frage stellen, ob der in seinen 50 Jahrzehnten, die er als Mensch gelebt hat, überhaupt irgendwie begriffen hat, was es bedeutet, Mensch zu sein. So viele von den Dingen, die er macht, sind wirklich fragwürdig, nicht moralisch, sondern aus Logik. Du lässt auf einem zerstörten Planeten ein sauber abgezirkeltes Rechteck übrig, wo ein Haus steht, das keine Zerstörung, keine Brandwunden, der Rasen ist sauber, alles ist sauber, die zwei Leute, die da wohnen, sind unverletzt und drumherum ist alles in Trümmern. Okay, der Planet sieht eher aus wie ein Wüstenplanet, der schon seit Millionen von Jahren Wüste war, als jetzt wie ein frisch zerstörtes Schlachtfeld, wo die Trümmer rauchen würden. Es ist schon sehr schönes Wetter. Aber auch da, es gibt scheinbar keine Strahlung, kein atomaren Fallout. All das ist nicht da. Und das muss doch Misstrauen erwecken. Dem muss doch klar sein, wenn da jetzt mal Leute runterkommen und nachfragen, dann kann der nicht einfach sagen, gehen Sie weg, Sie haben ja nichts zu suchen. Und die sagen, oh ja, dann gehen wir weg und suchen hier nicht weiter. Das muss dem doch in seinen 5 Jahrzehnten klar gewesen sein, wie Menschen funktionieren, wie Lebewesen ticken, dass die bei sowas automatisch misstrauisch werden, wenn einfach alles viel zu schön und viel zu gut ist. Und dazu kommt, er erschafft seine Frau wieder und scheint sie ja mit Persönlichkeit und eigenem Leben zu erfüllen. Ob er jetzt sie aus der Vergangenheit holt, die Rishon, oder ob er sie neu erschafft, aber sie scheint ja echt zu sein. Sie scheint Gefühle und Empfindungen zu haben. Und wie schön das für die dann ist, nur in diesem abgezirkelten Haus zu leben und drumherum den Planeten verwüstet, alle Leute, die sie kannte, tot. Ich weiß nicht, ob er, ob das ist halt so eine Alien-Sichtweise, wo er halt sich seine tote Frau in einem Glaskasten wieder, in einem Terrarium hält. Wie soll die da glücklich sein? Es sei denn, sie ist halt wirklich nur eine Marionette, mit der er dann tanzt.
Ich glaube, er hält sie nicht im Glaskasten, sondern sie zusammenleben auf diesem Grundstück. Und darum geht es ja die ganze Zeit, dass diese Liebe so intensiv war und dass es so ein schönes gemeinsames Leben war, dass es das Wichtigste ist, sich zu haben. Und er ist, glaube ich, immer noch schwer geschockt. Ne? Das ist jetzt gerade 3 Tage her, dass der Notruf da rausging. Das heißt, vielleicht genau 3 Tage her, dass die alle tot sind, und er ist halt wirklich in diese Traumwelt quasi geflüchtet, um damit klarzukommen, denke ich mir. Das ist nicht geplant. Was ist, wenn da jemand kommt? Der hätte ja auch abhauen können, ne? Der ist halt jetzt überrascht worden. Der will da auch nicht weg, weil das ist die Zeit, die ihn glücklich gemacht hat.
Für Kevin würde ich auch sagen, ist das vollkommen ausreichend, schon einfach, weil er ja auch nichts wirklich sonst zum Leben braucht als Energiewesen. Braucht er keine Nahrung, keinen Replikator, der braucht kein sauberes Wasser. Der könnte wirklich in dieser Fantasiewelt, egal wie sehr oder wie wenig real die nun tatsächlich dann ist, auch noch die nächsten Tausende von Jahren leben.
Ja, und er kann Materie erschaffen. Ne? Also er kann das auch alles erschaffen, selbst wenn Rishon diese Nachbildung von ihr wirklich lebt. Das kann er ihr erschaffen, dass sie sauberes Wasser haben und so weiter.
Ja, und wie du sagst, gut,
die Original-Rishon kennen wir natürlich nicht. Vielleicht ist das ja auch nur Projektion anhand seiner eigenen Erinnerungen und so weiter. Also vielleicht war die ja in echt auch nicht 100% so, wie wir sie hier erleben, weil wir die ja nie kennenlernen.
Das kann auch sein. Ja, und es ist, wie du sagst, Tanja, es ist gerade mal 3 Tage oder ich weiß nicht, also ja. Einer von euch ist
also
gerade
der,
3 Tage
der
her.
Der Notruf war 3 Tage her, ne?
Und das ist nicht viel Zeit, um sich wirklich mit so einer Situation im Klaren zu werden, über den ja. Schock und das Trauma hinwegzukommen. Und auch Rishon, gehen wir mal davon aus, er hat wirklich eine lebende, fühlende Person erschaffen, die hat auch wahrscheinlich noch dieses Trauma dieses Angriffs überwinden, erstmal verarbeiten muss, dass ihr in ihrer Erinnerung echt war, dass sie sagt, sie hat das erlebt und das war ein Schock und jetzt lebt sie da zusammen mit ihrem Mann in dem Haus und momentan hält die Liebe sie einfach noch zusammen. Das ist der Trost. Die beiden haben noch ihre gewohnten 4 Wände um sich herum, ihren Garten. Nur das wird wahrscheinlich auch irgendwann bröckeln. Man merkt es an einer Stelle, wenn sie das Landeteam einlädt und sagt, ich mach Tee. Hier, wir haben hier hervorragenden Tee auf Rana 4. Der wächst hier überall ganz wild. Und dann stockt sie. Und dann fällt ihr auf, nee, jetzt nicht mehr. Es gibt kein Tee mehr, ist alles tot um sie herum. Weil ihr in dem Moment plötzlich klar wird, dass das alles weg ist. Und wenn Kevin tatsächlich eine Marionette erschaffen hätte, hätte er sie so geschaffen, dass sie das nicht bemerkt, dass der Planet um sie herum tot ist, um ihr den Schmerz zu ersparen. Aber das hat er ganz offensichtlich nicht. Und das könnte auch sein, dass das dann, einfach jetzt mal spekulieren, würden die beiden weiter da leben, oder sie werden ja da weiterleben, auch mehr und mehr bröckeln wird und sie sich mehr und mehr dieser Realität stellen müssen, bis wahrscheinlich irgendwann Kevin sagt, okay, das war's, meine Frau ist tot, ich beende das jetzt hier und lässt die Illusion
ja, vielleicht bis er seine Trauer bearbeitet hat und sagt, ja. Jetzt ist hier Schluss, ich muss hier aufhören oder so, ne?
Ja, ist natürlich höchst traumatisiert. Also das ist schon irgendwie auch klar. Also ein paar Tage jetzt, nachdem dieses Desaster passiert ist, die eigene Frau gestorben, diese ganzen mit Sicherheit auch Freunde und andere Leute, die man dort kannte auf dem Planet. Also klar, es wird jetzt hier fokussiert auf die Ehefrau, aber Kevin versucht oder hat ja zumindest versucht, menschlich zu leben. Also er ist ja auch so gesehen auch keine per se boshafte Person, sondern deswegen denke ich auch, dass das, was er jetzt gerade hier so tut, also sowohl das wirklich krasse Auslöschen einer ganzen Spezies als auch hier die Folter, dass ihm das so gar nicht 100% bewusst ist, was er da tut.
Ja.
Es ist halt so, also die Folter von Diana Troy, das ist so eigentlich das Einzige, was wir von seinen Verbrechen, wie er es ja selber auch nennt, tatsächlich so mitbekommen, dass wir die Auswirkungen richtig sehen und spüren. Marina Sirtis hat das großartig gespielt. Es nimmt einen wirklich mit, wie sie darunter leidet, wie sie schreit und heult und bettelt und man merkt, es wird hier nicht, alles nichts nützen. Sie kann nicht mal betäubt werden, weil die Melodie sogar in ihren Schlaf immer weiter in sie dringt und immer lauter wird. Das ist wirklich, wirklich heftig. Das ist ganz harter Tobak. Das nimmt einen sehr mit. Von dem ganzen Rest kriegt man ja nichts mit. Man kriegt es nicht zu sehen. Es gibt, da ist nur dieser Planet, der ist eine wüste Landschaft, aber es gibt keine, wie gesagt, keine Trümmer von Städten. Man sieht auch keine Toten irgendwo. Man sieht nichts. Man sieht von den Hussnock nichts. Man sieht, es ist gar nichts, es ist alles unglaublich leer. Hätte man irgendwo, und wenn es Fotos an der Wand gewesen wären von den anderen Siedlern, mit denen sie befreundet waren, oder irgendwas, das ist so ein theoretisches Konstrukt, das ist so ein theoretisches Philosophiespiel, was man da jetzt führt, wenn man überlegt, was hat Kevin eigentlich gemacht und was hat ihn menschlich gemacht und wie sind seine Verbrechen. Ich finde, es ist eine wunderschöne Folge, aber tatsächlich ist es so eine Folge, die so ein bisschen fleischleer ist, so ein bisschen blutleer, weil es einfach zu fantastisch und zu theoretisch ist. Da fehlt mir einfach was, um dieses Drama, diese Katastrophe, die über diesen Planeten und über die Uxbridges hereingebrochen ist, wirklich nachzufühlen, so wie ich das fühlen kann, was über was Diana Troy passiert ist.
Ich glaube, der Fokus soll dann eher eben auf diesem Dilemma von Kevin liegen, ne? Wie er dann reagiert hat und wie er jetzt versucht, irgendwie so zu tun, als wenn nichts passiert wäre. Also eben auch diese Thematik, dass er offenbart, dass er die Husnok getötet hat, ne? Ich glaube, es soll eher dahin gehen, ne? Anstatt diesen vergangenen Schrecken nochmal ganz deutlich zu machen. Wobei ich das schon sehr eindrücklich finde, wie schlimm der Planet aussieht. Da frage ich mich halt immer, was wollten die denn da eigentlich? Wollten die irgendwelche Bodenschätze abbauen oder was ist da los gewesen? Also ich meine, so eine Zerstörung, wollten die, haben die da Sachen abgeschabt auf dem Planeten? Was ist da passiert? Ne?
Ja, möglich. Es sieht wirklich aus, als wäre das einfach so ein großes Moorfeld nur noch, dieser Planet, als hätte man den komplett umgegraben. Ja, also das ist schon...
Ist beeindruckend. Also es ist auch ein tolles Matte-Painting von dem Haus und der zerstörten Landschaft drumherum. Es ist wirklich, sieht wirklich ganz toll aus.
Ja, aber generell die komplette Ausstattung, die ganze, alles, was wir sehen in dieser Folge, ist immer wieder schwer beeindruckend. Also einmal waren wir an Malibu Beach, an einem Haus, für einen Tag Außendreh, wo ja auch Riker da einmal umgedreht wird, abhängen durfte. Also er ist in so eine Schlinge getreten sozusagen und wurde da über Kopf nach oben gehangen, also nach Kopf nach unten. Genau, und das war wohl eine sehr schöne Abwechslung. Das liest man überall, dass die Produktions, das Team gesagt hat, das war ein ganz toller Tag da, Malibu Beach. Das ist wirklich ein sehr eindrucksvolles Haus. Das sieht tatsächlich genauso aus. Ne, diese schräge Betongebäude und neben dieser Seitenbau. Das steht auch heute noch so da. Und dann haben wir dieses Innenset, das auch schon früher mal verwendet wurde in TNG, so ein bisschen umgebaut mit Elementen. Dieses runde Fenster, das man schon aus einer anderen Episode kennt. Und dann dieses Glas, das dahinter gesteckt wurde, das man von noch einer anderen Episode kennt. Und die ganzen Kunstwerke, die da stehen, die man in allen möglichen anderen Episoden und Serien wiederentdecken kann. Es ist so reichhaltig, es ist so schön, einfach alles anzugucken. Und es gibt so viele Dinge, du hattest erwähnt, die bekommen dann so einen mobilen Replikator. Das ist auch nochmal ganz wertvoll. Ich meine, wir sind in der frühen dritten Staffel. Wir haben auch ganz viel zu lernen über dieses 24. Jahrhundert. Und wir bekommen in dieser Folge so viel erzählt. Ja. Aha, dieser Replikator, der wird ihnen ganz lange Nahrung, Wasser und Kleidung replizieren und sie ganz lange am Leben erhalten. Dieses kleine Ding, ja, das ist Wahnsinn. Und das ist natürlich ein Prop, das für die Folge gebaut wurde, dass wir auch dann die nächsten Jahrzehnte immer wieder überall sehen. Es ist also
die
so
Größe
viel.
Von einem kleinen Kühlschrank ungefähr.
Ja, so noch kleiner, ja. Vielleicht so ein riesiger Staubsauger, wie man ihn früher hatte irgendwie. Und das hat mich immer schwer beeindruckt, dieser Replikator. Also die Welt des 24. Jahrhundert wird so bereichert mit dieser Episode. Es passiert so viel Neues. Wir bekommen neue Einblicke, neue Ausstattungsgegenstände und so weiter. Ja. Und vor allem, was ich auch ganz spannend finde, noch mehr von dem Innenleben im Schiff, ne? Also auch nochmal so ein bisschen mehr von Deannas Quartier. Ich habe ja gesagt, ich habe das früher da in 92 auch geguckt. Ich fand das total spannend. Das hat mich total gecatcht. Ich wollte wissen, wie die da leben und wie alles aussieht. Und dann geht es ja tatsächlich in diese kleine Nische, wo man ja weiß, da kommt auch manchmal dieses Waschbecken dann raus, wo Wasser drin ist. Und dann steht sie am Spiegel und macht sich die Haare wieder, nachdem sie da einmal ganz verzweifelt außer sich war, ne?
Eine mit ihrem fantastische Szene. Einfach, weil sie hört das Chirp von der Tür, sagt herein und dann richtet sie sich die Haare und hört überhaupt nicht mehr auf, sich die Haare zu richten. Zupft hier nochmal, zupft da nochmal, weil scheinbar Patrick Stewart zu langsam eingetreten ist. Er hat so das wirkt so, als ob er einfach zu lange gebraucht hat, um Raum zu gehen, und Marina Sirtis einfach noch so lange weiter an den Haaren gezupft hat, bis sie ihn im Spiegel gesehen hat. Und das wirkt aber so echt und so gut und so verzweifelt, Diana versucht, sich nichts anmerken zu lassen und sich die Frisur richtet, damit sie wieder vorzeigbar ist, und Picard natürlich sofort durchschaut, was da los ist, weil er sagt, er muss nicht Gefühle lesen können, um zu sehen, dass mit ihr was nicht in Ordnung ist. Aber dieses Frisurrichten, das ist toll. Das sind so kleine Momente von einfach nur großartigem Schauspiel.
Ich denke, er ist tatsächlich ganz langsam reingegangen, weil er erstmal gucken wollte, wo ist sie denn? Und sie war ja quasi im Bad, ne? Mhm. Und da ist er dann ganz langsam vorgegangen, bis er gesehen hat, ah, sie steht im offenen Bad und er kann sie da jetzt vorm Spiegel sehen, ne? Mhm. Und das fand ich auch stark, ne? Also ich meine, er hatte vorher schon gesehen, ihr geht's nicht gut und dann geht er einfach mal bei ihr vorbei. Wow, der Captain geht bei ihr vorbei.
Ja, auch, also aber auch. Hm? Ja. Aber auch die beiden älteren Darsteller haben das wirklich toll gemacht. Also hier Kevin und Rishon, die haben auch großartig gespielt. Also dementsprechend kann man dieser Episode schauspielerisch überhaupt nichts vorwerfen.
Ja.
Also
das auf jeden Fall, großartig. Das war super. Ja, ja. Was ich nur gerade sagen wollte zu Diana, für mich war das als Kind dann immer das war so ein Vergleich mit, sie hat irgendwie quasi wie eine Migräneattacke. Ne? Und es ist einfach super schlimm so. Und also ich konnte da halt total andocken. Das fand ich wirklich
stark. Ich hatte zu der Zeit auch häufig starke Migränen als Teenager. Das kam mir damals nicht so, aber rückblickend doch wirklich. Allein wie sie da in der Besprechung sitzt und man aus ihrem Blickwinkel, aus ihrem Sichtwinkel immer merkt, wie das, wie sie von der Besprechung immer weniger mitbekommt, weil die Geräusche um sie herum so dumpf werden und sie die Musik hört und allein Riker, der neben ihr sitzt und dieser Besprechung eigentlich gar nicht lauscht, weil er die ganze Zeit schaut, mit Diana ist irgendwas nicht los. Ja. Das ist ja sein Imsadi, der merkt das mit ihr, was nicht
aber
ist.
Aber er guckt wirklich die ganze Zeit, also nicht erst ab dem Moment, wo sie sagt, ich weiß nicht, oder nicht ordentlich reagiert,
von Anfang
sondern die
an
ganze
der
Zeit schon. Ja. Das ist schon ein bisschen creepy auch, oder?
Ja, schon, weil er hätte ja auch immer was sagen können. Das ist nur so da und schaut so,
was ist mit
da
dir
eigentlich los? Ich guck mal ein bisschen zu, es stimmt schon, ja. Aber andererseits, es ist vielleicht auch einfach nicht seine Aufgabe. Und als Diana sagt, mir geht's nicht gut, kann ich in mein Quartier gehen, sagt Picard auch sofort, ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist auch sowas. Also er ist ein guter, Picard ist ein guter Captain, er ist ein guter Vorgesetzter, der sich um seine Leute kümmert und sorgt und jetzt nicht sagt, ja, wir sind ja noch mitten in der Besprechung, sondern dann sagt dann, bitte auf jeden Fall, wenn es Ihnen nicht gut geht, legen Sie sich hin. Und dann
Dr. Crusher, die sich dann direkt anbietet und dann, sie lehnt das ja ab, sie will das ja so abtun und will gar nicht zeigen, dass sie ein Problem hat, weil das so absonderlich ist, ne? Sie glaubt nicht, dass sie damit ernst genommen wird und im ersten Moment sagt Picard ja auch, naja, vielleicht ist sie auch ein bisschen erschöpft so und sie so, nein, das ist es nicht, ich kenne diese Musik gar nicht und sie fängt immer und immer wieder an und dann wird sie immer lauter und so weiter, ne? Ja, es dann halt
ich würde
gar
mal
nicht
kurz
mehr geht.
Da ansetzen wollen, dass du sagtest, Picard wäre ein guter Captain. Ja, das ist er. Letztendlich könnte seine Entscheidung am Ende, ihn gehen zu lassen, auf den Planeten zurückzukehren, auch irgendwie vielleicht eine Angst sein? Könnte es eine Angst um das Schiff sein? Weil er hat erfahren, Kevin kann gefährlich sein. Und wenn man ihn bedrängt, könnte er nochmal unkontrollierbar reagieren. Also ist letztendlich die Entscheidung, okay, wir lassen den in Ruhe, letztendlich vielleicht die sicherste Lösung für ihn.
Auf jeden Fall. Also ich sag nur, wenn der Ameisenhaufen anfängt hier Tannennadeln zu sammeln und meint, sie müssten mich damit aufspießen, dann werde ich auch sagen, Leute, ihr wisst schon, wie groß ihr seid.
Durchaus. Also ich meine, ich würde jetzt ich möchte diesen Aspekt nicht zu hoch werten. Der wird in seiner Überlegung natürlich eine Rolle gespielt haben bei Picard. Es ist so, das hier ist ein übermächtiges Wesen, mit dem legen wir uns nicht an. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Einsicht darüber, die Erkenntnis, das hier ist eine Nummer zu groß für uns, wahrscheinlich deutlich mehr Rolle gespielt hat. Denn ich glaube, Picard hätte durchaus kein Problem, wenn er das Gefühl gehabt hätte, wir wären hier berufen, die Menschheit wäre hier berufen, darüber zu richten, dann hätte der auch gerichtet, dann hätte er sie auch hingestellt und sagt, so, Sie kommen mal mit uns und wir haben hier eine Arrestzelle für Sie. Weil Picard, ist nicht, dass der überheblich oder arrogant ist. Picard ist einfach ein sehr gefestigter Charakter. Der weiß, was er will. Der weiß, was seine Stärken sind, seine Schwächen. Der weiß, was seine Kompetenzen sind. Und der aber auch weiß, wo seine Kompetenzen aufhören. Also da gibt es keine Unsicherheiten bei ihm. Deswegen würde ich sagen, Angst vor dem übermächtigen Wesen nicht, aber Vorsicht wahrscheinlich schon ganz eindeutig. Das dürfte schon eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube einfach, die Erkenntnis, hier können wir nichts machen dafür, das ist eine Nummer zu groß für uns.
Ja, also sie können ihn ja auch gar nicht festhalten gegen seinen Willen, ne? Das ist ja einfach
das außerdem
gar nicht möglich, ja. Und also dieses Ehepaar, ich finde es ja auch nochmal spannend, was wir über die erfahren haben. Die sind beide Botaniker und sind erst seit 5 Jahren auf dieser Kolonie. Und da wird auch so ein bisschen gefragt, in ihrem Alter, als schon in den 80ern ihres Lebens, wobei das, wir wissen ja, aus dem Piloten von TNG, ne, McCoy kam auf das Schiff und war mit 137 und war dann noch dabei, dies und jenes zu tun. Und das soll uns ja quasi zeigen, dass Menschen einfach sehr alt werden in der Zukunft. Deswegen haben sie ja auch Schauspieler genommen, die in 50ern und 60ern sind und die über 80-Jährige spielen, denke ich mir. Und um einfach zu zeigen, dass da noch einfach einiges kommen kann an Jahrzehnten, ne? Aber spannend finde ich diese Aussage über ihre Lebensläufe, ne? Also wie gesagt, seit 5 Jahren sind die auf der Kolonie und die kommen eigentlich von der Erde, von der Unterwasserstadt aus dem Atlantik, New Maritim was. Also und da habe ich geguckt, das ist so eine Inselgruppe, Maritim was oder Martim was, so. Und New Martin was, das ist halt dann die Stadt unten, also vielleicht dann ne, irgendwo vielleicht tatsächlich auch in der Nähe vor Brasilien oder so. Wie spannend, oder was wir da so nebenbei erfahren. Ja. Auf der Erde gibt es dann da Unterwasserstädte und da leben Botaniker. Also es heißt jetzt nicht, dass die Leute, die da leben, immer einen passenden Beruf für die Gegend haben müssen. Vielleicht sind die ja dann auch zur Arbeit immer hingebeamt, wer weiß. Vielleicht haben die einfach da schon seit immer gelebt, wer weiß, keine Ahnung. Aber vielleicht haben sie da auch tatsächlich als BotanikerInnen gearbeitet und so. Ja, also was für ein Worldbuilding da so mal nebenbei passiert, finde ich auch spannend. Ne?
Ja, auch schön, dass man nochmal so nebenläufig die Andorianer erwähnt.
Mhm. Und das erste Mal in TNG.
Genau, ja. Wir wussten also, okay, die gibt's auch noch. Von denen haben wir früher mal zu Kirk-Zeiten gehört. Dann haben die eine ganz lange Zeit keine Rolle mehr gespielt. Und hier nochmal so eine kleine Erwähnung am Rande. Schön.
Ja.
Ja, das finde ich auch schön. Aber sag mal, so eine Unterwasserstadt, war da nicht auch in der Folge Family die Rede, als Picard bei seinem Bruder ist? Gab es da nicht auch irgend sowas, dass irgendeiner
da von... Da war die Überlegung, ob Picard vielleicht die Enterprise verlässt und dann so ein Projekt übernimmt, um das... Wie war das, das Mittelmeer trocken zu legen oder so? War das?
Ja, aber Kai, was du vorhin gesagt hast, da haben wir ein bisschen, sind wir schnell von abgegangen. Die beiden, Kevin und Rishan, das ist ein einfach herrliches Paar. Die sind ganz toll. Ja. Da haben sie tolle Schauspieler und die beiden passen so gut zusammen. Die sind so ein überzeugendes Ehepaar, weil zum einen vom Alter her passen zusammen, auch von der Art her. Man nimmt das denen ab, dass die ein Ehepaar sind, die schon so lange zusammen sind. Und dass die wirken einfach echt. Die wirken echt mit allen Ecken und Kanten. Die sind Charakterköpfe und auch in der Art, wie sie spielen, eher ein bisschen knurrig und schroff. Sie freundlich, aber auch immer so ein bisschen tüttelig kann man nicht sagen, aber das sind wie Ehepaare häufig so sind, zwei Persönlichkeiten, die sich hervorragend ergänzen und das ist das ist ein ganz tolles Paar, finde ich hier. Da haben sie wirklich sehr gut gecastelt und sehr gut geschrieben.
Ja, ich glaube, sie hat ja auch nochmal in Deep Space Nine mitgespielt.
Ja, genau.
In der Falldex.
Genau, da war sie eine Bajoranerin, genau. Ja. Und er war auch in MASH in einer Folge in der Staffel 11, Say No More, der Offizier, der seinen Sohn verliert im MASH.
Ich glaube,
General, der anreist und alle finden, das ist irgendwie unnötig, weil sein Sohn ist da frisch operiert und alles ist doch gut. Und er will aber unbedingt bleiben und dann passiert es tatsächlich, dass sein Sohn, ich glaube, an einer Embolie stirbt und ja.
Ja, ja, wenn ich mir den Kopf vorstelle in der Generals-Uniform mit dem Hintergrund von MASH, von dem Lager, das passt. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube, da kommt ein Bild auf. Ich habe jetzt nicht wirklich eine wache Erinnerung, aber das wage schon, das passt auf jeden Fall. Ja, das ist ein Typ, der passt, das ist einfach ein Charakterkopf und der würde in so eine Generals-Rolle auch hervorragend passen. Der könnte auch einen Admiral spielen oder der wäre für vieles einsetzbar. Ja,
ja, aber die Folge schafft auch was, das mir heutzutage immer mal wieder noch so ein Kloß im Hals stecken lässt. Denn du sagtest ja vorhin, für dich ist so diese Dramatik nicht so richtig greifbar. Aber für mich durchaus. Also wenn am Ende gesagt wird, 50 Milliarden Lebewesen hat er halt einfach mal mit so einem Fingerschnips ausgelöscht. Und ich denke darüber nach, dann bleibt es mir auch wirklich im Halse stecken. Also das ist für mich persönlich an Dramatik kaum mehr zu überbieten, allein dieser Gedanke. Und dann muss man mir das auch irgendwie persönlich nicht zeigen. Also das ist schon eine gigantische Größenordnung.
Ja, ich glaube aber genau, so
gemacht hat.
Ja, was ich vorhin meinte, ich glaube, die Folge will genau zu diesem Moment hin, dass einem da eben wirklich es im Halse stecken bleibt sozusagen, dass man da dann irgendwie kurz nicht weiß, wow, wie war's jetzt, ne? Und dass eben vorher dieser Angriff auf den Planeten, dass wir das, was den Planeten betrifft, gar nicht so genau greifen können, dass das so unklar bleibt. Und diese Tragik, ne, weil es eben dahin mündet, dass wir dann einen Riesenschreck darüber bekommen, was es bedeutet, wenn ein Wesen aufgrund eines Traumas, auf so eines Schocks und Trauer aus so einem Impuls heraus in der Lage ist, egal wo im Universum, einfach bestimmte Leute auszulöschen.
Ja, vorher gibt uns die Folge nur so einen unfassbar kleinen Kosmos an die Hand, nämlich diese beiden älteren Personen auf dem Planeten. Und am Ende öffnet es diesen kleinen Kosmos schlagartig, wenn wir erfahren, dass 50 Milliarden Lebewesen einfach so jetzt ausgelöscht wurden. Das ist schon... Also das hat mir damals schon einen kleinen Schrecken versetzt, so dass ich da eine ganze Weile drüber nachgedacht habe, weil diese Größenordnung ja so gar nicht greifbar ist, richtig. Also das ist einfach für mich eine unfassbar tragische Episode auf so vielen Ebenen. Also alleine seine Trauma, das er erlebt hat und wie krass darauf reagiert wird auf so verschiedenen Ebenen. Also ist für mich eine... Ich kann es immer nur wiederholen, eine der stärksten TNG-Episoden überhaupt für mich.
Vielleicht liegt es wirklich tatsächlich an meinem Zahlenproblem, dass solche Zahlen für mich so abstrakt sind und auch damals schon waren, dass das in mir nicht diese Resonanz hervorgerufen hat und auch das heute einfach nicht schafft. Das ist einfach, dass ich mir da wirklich nichts vorstellen kann. Das ist eine Zahl, die so groß ist, dass sie jede Vorstellung sprengt, dass ich aber auch einfach von solchen Zahlen keine Vorstellung von Größenverhältnissen habe. Das ist, es kann wirklich an mir liegen. Mir ist aber auch, ich hab vorhin wirklich auf die Reaktion von Picard und Crusher, Picard ist wieder bei uns. Hallo Picard. Von Picard und Crusher geachtet. Und Dr. Crusher schaut schon wirklich ziemlich, ich weiß nicht. Ich habe es angemessen, sie schauen angemessen beeindruckt. Ich hätte gerne eine heftigere Reaktion, wenigstens von Dr. Crusher gehabt. Picard schaut ziemlich steinern aus der Wäsche. Der hat ein ziemliches Pokergesicht.
Ja, der wird dann aber immer so steif, wenn sowas ist. Da merkt man es dann nochmal.
Ne? Ja, man merkt es an der Körpersprache. Und deswegen kommt das auch rüber, was er in dem Moment empfindet. Und Dr. Crusher reißt die Augen auf und schaut, aber da hätte... Das ist so genau das. Das ist etwas, was so unglaublich ist, was die da hören. Da wäre eine Reaktion, die etwas stärker gewesen wäre. Die wäre einfach für mich, hätte das nochmal irgendwie transportiert. Also da brauche ich irgendwas.
Das liegt kurzer Vergleich nochmal. Ich habe mal kurz gegoogelt. Aktuell leben auf der Erde 8,2 Milliarden Menschen und er hat 50 Milliarden ausgelöscht.
Okay. Siehst du, das ist jetzt wiederum, damit kann ich wieder eher was anfangen. Weil
wobei ich gar nicht so wichtig finde, ob, wie viele Milliarden sozusagen das jetzt sind, sondern einfach zu wissen, dass es von dieser Spezies gar keinen mehr gibt, egal wo. Das ist so extrem. Ne? Also nicht nur irgendwie im Umfeld, ne, dass er eine bestimmte Reichweite hat. Er hat einfach unendliche Reichweite. Das ja, ist aber extrem.
Auch jetzt gerade, was Kai gesagt hat, dadurch ist es für mich jetzt nicht einfach irgendein kleiner Planet, der irgendwo ist, auf dem ein kleines Volk lebt, das die Nachbarn tyrannisiert, sondern das sind das setzt jetzt für mich der Vergleich mit der Erde das Ganze in ein verstehbares
so ein vergleichbares
Verhältnis.
Kosmos, ja.
Aber du hast recht, Tanja, was du sagst, darum geht es eigentlich nicht, sondern eigentlich diese Art, dass der alle ausgelöscht hat, dass er innerhalb von einem Bruchteil alle diese ganze Spezies.
Ja, und da waren ja ganz viele Unschuldige. Natürlich kann man sagen, ja, die sind besonders fies oder so. Q hat auch gesagt, die Menschen, das ist eine besonders wilde Rasse, sagte er damals in der Synchronisation so, ne? Und ist es okay, dann deswegen alle Menschen nochmal eben Schnips irgendwie aus der Geschichte zu entfernen? Nee, ist es nicht, ne?
Ja, wir wissen nichts über die Husnok. Wir wissen nicht, ob die wirklich alle so fies und so böse und so aggressiv sind.
Stimmt nicht.
Kevin das sagt.
Das
ist wahr.
Ich finde Husnok übrigens auch einen tollen Namen. Also das wäre auch ein guter Name für so ein Ferengi gewesen.
Ja, Husnok.
Was ich auch noch schön fand, synchronisiert wird Kevin Oxbridge von Friedrich W. Bauschulte. Und das ist ja auch eine Stimme, die uns sehr nahe ist irgendwie.
Ach, da muss ich es mir vielleicht auch nochmal wieder auf Deutsch anschauen. Weil das ist eine Stimme, die ich wirklich mag. Friedrich W. Bauschulte ist okay, er ist immer Professor van Dusen für mich und wird es auch immer bleiben, aber ich höre den natürlich auch so gerne. Und Signor Rossi, ich meine, das ist eine Spannweite. Thomas muss das mal abdecken können.
Ja. Ja. Was noch spannend ist, dass das erste Schiff, also dieses Schiff der Woche, die Aliens der Woche, das nicht vom TNG-Team designt wurde. Ich weiß jetzt nicht, wer es letzten Endes gebaut hat, aber entworfen wurde es von jemandem außerhalb des Teams. Und jetzt war ja gerade in Bonn auch die FedCon und wir hatten tatsächlich Dan Curry da, den Visual Effects und Design-Mensch, der hier zuständig war, eben in TNG, der normalerweise die Schiffe gebaut hat, zuständig zusammen mit Rob Legato, wie auch immer man ihn ausspricht. Genau, das war wirklich ein Erlebnis. Alter Mann mittlerweile, der ganz zauberhaft einfach erzählt hat aus seiner Karriere. 18 Jahre lang hat er für Star Trek designt, Matte Paintings, Bilder, Schiffe gebaut und hat uns dann erzählt, dass quasi irgendwie in gefühlt jedem Schiff eine leere Shampooflasche von ihm zu Hause drin war und so weiter. Und er dann immer wieder erstaunt ist, dass es dann irgendwie so ein Schiff bei Christie's für $250,000 verkauft wurde. Und er mir dachte, das ist doch eigentlich nur eine leere Shampooflasche und kaputtes Spielzeug von meinem Sohn. Ja, aber dieses Schiff hier, das Schiff der Woche, das ist mal nicht von ihm gewesen. Das war von Tony Meininger.
Toll.
Ja, das Schiffsmodell, das kommt ja auch häufiger nochmal vor. Also immer so ein bisschen modifiziert sieht man das immer mal wieder in Star Trek. Und
Aber wo wir jetzt gerade schon bei der FedCon sind, ich war ja nicht da, erzähl doch mal ein bisschen was, mal einen kleinen Exkurs auf die FedCon. Wie war es denn so? Was gab es denn alles so an Highlights?
Also mein persönlicher Fokus lag dieses Jahr, weil ich auch kein so großer Stargate-Fan bin und es war sehr viel Stargate Personal dort. Ich habe tatsächlich eher so drumherum das Ganze genossen, mal wieder ein paar tolle Leute hier wie Tanja zu treffen und viele andere. Und darauf lag mein Fokus. Deswegen habe ich mir dieses Jahr gar nicht so viel da angeschaut.
Naja, und letzten Endes, selbst wenn man es versucht, ich versuche es ja irgendwie immer viel zu sehen, man schafft ja sowieso nicht so viel. Es sind ja immer drei Räume gleichzeitig bespielt, sozusagen mit Panels, Workshops, Vorträgen. Und man kann ja nur ein Drittel gucken. Und das ja auch nicht, weil man ja nicht von morgens bis abends spät da sitzen kann. Man muss ja auch mal raus, mal was anderes tun, andere Leute treffen und was essen oder so, mal eine Pause machen, weil man kann ja nicht die ganze Zeit konzentriert überall nur zuhören. Deswegen, ich weiß es nicht, man schafft vielleicht irgendwie 20% überhaupt zu gucken. Ne? Das habe ich versucht. Genau, also mein persönliches Highlight eben so Leute von hinten der Produktion sozusagen. Hier Liz, ich sage ihren Nachnamen immer falsch, sagen wir mal Koslowski, sowas?
Koslowski, glaube ich. Ja.
Koslowski, so ähnlich, genau. Sie war wieder da, sie war ja letztes Jahr schon da und das ist natürlich eine super Überraschung gewesen. 2 Jahre in Folge und der Ansturm auf sie als Person, auf ihre Bilder, auf ihre Unterschriften und auf alles, was sie erzählt hat, ist ungebrochen gewesen. Es ist einfach eine ganz tolle Person, die das auch super rüberbringen kann. Sie hat dann immer so Sachen gesagt wie, ach, die Leute lieben die Enterprise und so. Und nein, also es, die Leute lieben genauso auch sie, auch wenn sie das nicht realisiert, sagen wir mal so. Und dann eben Dan Curry, das ist natürlich auch Wahnsinn gewesen, einfach den da zu haben. Der hat vor Jahrzehnten Star Trek gestaltet. Das ist der, der zum Beispiel das Buttlet entworfen hat. Der hat Dinge entworfen, die wir heute als gegeben und selbstverständlich mit Star Trek verbinden.
Das ist ikonisch, sowas.
Das ist so ikonisch, toll. Genau. Und ihn einfach nochmal zu sehen auf der Bühne. Ich weiß, ich werde im Leben wahrscheinlich ihn nicht mehr sehen können, weil wie oft wird er noch nach Deutschland kommen? Und ich werde, das ist bestimmt dann, weiß ich nicht, ne? Also wie häufig kann man dann die Leute noch sehen? Und das war wirklich ganz zauberhaft. Er hat auf der Bühne erstmal so angefangen mit, er hatte so eine Tasche in der Hand, so eine Einkaufstasche und alle dachten so, oh je, jetzt steht er so auf der Bühne mit seiner Tasche in der einen und dem Mikrofon in der anderen Hand und hat erzählt von Anno dazu mal, als wir als Kind, wie er aufgewachsen ist. Und wir dachten so, oh je, wo geht das jetzt hin? Und dann ist er aber doch schnell abgebogen und hat dann angefangen, in dieser Tasche zu wühlen. Und da hatte er jede Menge Fotos drin und hat die unters Volk gebracht, hat Fragen gestellt. Auch so Sachen, die irgendwie gefühlt jeder im Raum beantwortet hat, aber er hat sie ihn dann, hat sich dann jemanden rausgesucht. Zum Beispiel, wie heißt denn der Sohn von Worf? Und irgendwie gefühlt der ganze Raum, ja, Alexander, und wo ist jetzt der Witz dabei oder so? Und er so, genau, ja, und dann hier habe ich ein Bild für dich. Und dann hat er dann Bilder verschenkt, Fotos vom Set, Fotos aus der Produktion und hat dazu Dinge erzählt, wie eine Szene vom Holodeck und da war so ein riesiger Stein und da sagt er, ja, dieser Stein, der liegt jetzt bei mir im Garten und man denkt sich so, wow. Wahnsinn, Wahnsinn, diese Geschichten hat dann einfach allen Geschichten erzählt, wie er Dinge entworfen hat, wie kam es denn dazu, wie kam er auf die Idee, das Buttlet eben zu designen, man wollte da was ganz anderes, was Bestehendes, eine asiatische Waffe meine ich irgendwie, ich weiß nicht, wie sie heißt, nehmen und er hat gesagt, das ist doch super langweilig, die kennt man doch auch, also ich meine, wenn man je nach Kulturkreis, wir brauchen da was anderes und er hat sich das eben so ausgedacht und vorgestellt, aus Schaum irgendwie nach, also gebaut, ne, erstmal so ein Modell und dann haben sie gesagt, naja, ich meine, das ist ja komisch und ist das nicht, wie soll man das denn führen, diese Waffe ist ja merkwürdig, dann hat es erzählt, gezeigt, wie er sich das vorgestellt hat und dann haben die gemeint, ja, es wäre ja ganz okay, aber es müsste ein bisschen kleiner sein und ja, okay, dann mache ich es halt kleiner, so, ne, und seitdem haben wir das Buttlet, wie wir es kennen und lauter so Geschichten, das war wirklich ganz toll und zusätzlich, also so, ne, Kai, du hast gesagt, so etwa die Hälfte der Leute war von Stargate, die andere Hälfte von Star Trek und noch so, ich glaube, zwei von überhaupt einer ganz anderen Serie, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie die heißt. Und Tony Newsom war da, also Beckett Mariner herself, also aus Star Trek Lower Decks und Star Trek Strange New Worlds. Unsere erste Lower Decks Schauspielerin oder Sprecherin auf der FedCon, das war ganz toll. Ja, das war ganz toll. Und das war das erste Mal, dass ich habe jetzt festgestellt, vor 24 Jahren war ich das erste Mal auf einer FedCon. Aber dieses Jahr war das erste Mal, wo ich wirklich eine Uniform gekauft habe. Dieses Jahr war das erste Mal, dass ich mit Uniform in die Autogrammstunde gegangen bin, um mir was unterschreiben zu lassen. Und es war natürlich eine Lower Decks Uniform und es war natürlich bei Toni Newsom. Ja. Und es war ganz zauberhaft. Sie war sehr nett.
Ja.
Ja.
Ja. Toll.
Ja.
Jonathan Frakes war auch da, habe ich gehört.
Der war auch da. Der hat wieder alles gerockt, wie immer. Kai, hast du es auch gesehen? Der hat ja auch eine Folge X-Faktor gezeigt.
Nein, nein, das war genau der Freitag, wo ich dann im Hotel einchecken musste.
Ah, okay.
Und zu dem Zeitraum war ich leider nicht da, denn später hätte das nicht mehr funktioniert, weil wir ja auch noch eine andere abendliche Planung hatten. Also einerseits wollte ich bei der Opening dabei sein und danach stand ja unser gemeinsames Abendessen auf dem Plan. Also dementsprechend war das leider genau der Zeitrahmen, in dem ich leider nicht da war.
Ja, also da muss man sich dann immer entscheiden. Deswegen, ich habe mich vom Abendessen ausgeklinkt, um mehr von der FedCon zu sehen. Das war wirklich auch schön. Es gab ja so, ich glaube, 14 Folgen, die vor 3-4 Jahren nochmal gedreht wurden. Nee, wann war es? 2022, 2023?
Ja, nur exklusiv für Deutschland oder so, ja.
Genau, aus Deutschland heraus X-Faktor-Folgen bestellt, in Amerika produziert, so ganz typisch amerikanisch und das eben auch zu einer Zeit, wo die gerade drüben gestreikt haben. Aber das durften sie drehen und alle waren natürlich froh, dass sie da mitmachen konnten. Da war mal wieder bezahlte Arbeit da, denn die Produktion war ja deutsch und das war nicht unter die Streikregeln fallend, verboten sozusagen. Und dann haben die sich einfach die Schauspielenden rausgepickt, die sie wollten, also so Leute wie Richard Kahn hier aus L, aus Hör mal, wer da hämmert oder so, die haben dann diese Stories gespielt und ja, einfach eine amerikanische Produktion, natürlich englisch gefilmt und alles und dann direkt mal in Deutschland synchronisiert, wie wir das brauchen und in, auf RTL 2 ausgestrahlt im Jahr, was, 2023, ne? Und irgendwas, ich glaube, 23, müssen sie, und irgendwas müssen sie an einer Episode nochmal geändert haben, dass diese Fassung exklusiv nur auf der FedCon gezeigt wurde. Und dann haben wir zusammen eine exakte Folge geguckt, synchronisiert. Das war echt lustig. Noch so ein bisschen davor, Vorgeplänkel, ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu dieser Produktion nochmal erzählt bekommen von den Leuten, die das beauftragt haben. Deutsche natürlich. Und dann haben wir die Folge gesehen und dann kam Jonathan Frakes dazu auf die Bühne und hat dann auch noch seinen Senf dazu gegeben, wie verrückt das eigentlich war.
Ja. Ja. Vor allem so eine Serie, die ja heutzutage immer noch auch gefühlt läuft. Also die alten X-Faktor-Folgen, die laufen immer noch hoch und runter. Und das, glaube ich, war auch hierzulande so der größte Erfolg gefühlt.
Ja, das hat Jonathan Frakes ja auch gesagt, ne, dass er schon anno dazu mal irgendwie auf der FedCon war und dann direkt angesprochen wurde. Ne? Er kannte das immer so, ja, Star Trek, klar. Oder hier, was war das, Fackeln im Sturm oder was?
Ja,
Fackeln. So Sachen, genau. Ja. Und in Deutschland, X-Faktor und er so, Moment, was ist los? Weil die heißt ja anders. Das ist ja, ne, X-Faktor ist bei denen eben ne, diese Castingshow. Und,
ja, genau.
Ne, Beyond Belief. Also, was? Und er ist schon lange darüber gewahr, dass wir Deutschen da einfach sehr reagieren, dass das irgendwie ein Kultding ist. Und er sich auch irgendwie nicht so richtig erklären kann, aber er genießt es auch. Er findet es total cool, dass wir das machen, dass wir da so drauf stehen und dass wir sogar exklusiv noch neue Folgen bestellt haben. Ne? Das war wirklich auch spannend. Und dann hat er auch sowas, das kann man auf Social Media auch überall sehen, dann hatte er in seinem Panel auch einfach mal Brent Spiner angerufen, weil er gemeint hat, er vermisst den. Warum ist denn der nicht da? weil sie zusammen die letzten Mal auf der FedCon waren, ich meine so vor so 2-3 Jahren.
Ich glaube, vor 2 Jahren war das, ja.
Und dann auch 2019, da haben sie doch spontan erfunden, dass sie so eine Sonntagsmorgenshow quasi auf der Bühne machen. Warum soll man alleine auf dem Panel sitzen? Ist ja auch langweilig, machen wir doch sonntagsmorgens. Alle sind verkatert, alle wollen in Ruhe starten. Da hatten sie so einen Jingle und so eine kleine PowerPoint-Präsentation irgendwie oder so ein Titelbild, ne? Brad und Johnny's Morgenshow. Irgendwie so. Das hatten sie 2019 improvisiert und haben es vor 2 Jahren nochmal wiederholt. Und dann meinte er, warum ist denn Brent Spiner nicht da? Das könnten wir doch wieder machen. Ach, weißt du was, ich rufe den mal an. Und dann so, geht das denn? Wie früh ist denn da jetzt? Ach, ich glaube, da ist jetzt 6 Uhr morgens. Das geht schon. Dann hat er Brent Spiner angerufen. Wie gesagt, auf Social Media habe ich die Videos schon gesehen. Ist natürlich gefilmt worden. Die Fans sind ausgerastet im Publikum. Dann hat er gesagt, ach, wie passt das jetzt? Kann ich gerade FaceTime? Oh ja, okay, gut. Und dann hat er Brent Spiner auf dem Display gehabt und hat ihm dann den ganzen Saal gezeigt, während ihm alle johlen und jubeln und so. Also total verrückt. Der Typ ist einfach Wahnsinn. Ja, und er hat gespoilert. Er hat gespoilert auf seinem Panel. Irgendwas hat er verraten. Wie war das? Für die Academy-Serie gab es irgendwie 2 Spoiler. Ich habe den einen schon wieder vergessen.
Willst du es hier raushauen?
Er sprach ganz selbstverständlich von Captain Tilly. Also wir wussten, dass Tilly. Aber sie ist Captain.
Captain Tilly, wow, toll.
Und da war noch irgendwas anderes, wo wir dachten, Moment, was?
Ja, Mary Lorca Weisman, über die wieder. Haben wir gestern im Sumpf geredet. Entschuldigung, was? Bitte?
Ich sagte, Lorca kommt wieder. Nein, war nicht was. Das war's nicht.
Ach, Felo, was hast du gerade gesagt?
Mary Wiseman, Tilly, Captain Tilly, toll. Ja, die hatten wir ja gestern im Sumpf, als wir über The Residence gesprochen haben.
Mhm. Ah ja.
Da war sie die durchgeknallte Chefköchin. Mit den Tätowierungen, ja. die es mit dem australischen Außenminister im Garten des Weißen Hauses. Der australische Außenminister war überzeugt, dass es, kann man sagen, dass das Sex ist? Wann weiß man überhaupt, ob irgendjemand Sex hatte? Extrem starkes Nasenbluten könnte ein Hinweis sein. Captain Tilly, wie geil! Ich freue mich total. Ich finde Tilly so klasse. Oh, dann werde ich mir das auch anschauen, wenn das kommt. Werde ich sowieso, aber jetzt erst recht.
Ja. Wenn es stimmt.
Ja, aber wenn Tilly dabei ist, schaue ich es mir sowieso an. Auch wenn sie nicht Captain ist. Nein, so oder so schaue ich es an. Ich kann da nicht anders, es ist Star Trek. Ich kann es mal ausschalten, wenn es mir nicht gefällt. Das habe ich mittlerweile gelernt. Aber wenn es kommt und es ist Star Trek, muss ich es einschalten. Mhm. Da bin ich immer noch Pavlovscher Hund genug. Das kann ich nicht, da kann ich nicht gegen an. Und das will ich ja auch nicht. Ich will es ja sehen, wenn ein neues Star Trek kommt.
Auf jeden Fall.
Ach ja, schön, die FedCon ist. Ich war schon so weit, dass ich sage, ach, ich muss da nie wieder hin. Und es stört mich auch überhaupt nicht, dass ich nicht mehr hingehen kann. Und dass das für mich nichts ist. Und jetzt bin ich wieder verdammt.
Oh nein, verdammt. Vielleicht ist es ja nochmal irgendwie eine Idee. Also es gibt auch immer wieder Leute, die man sieht, die Masken tragen und
ja, irgendwann mal. Ich freue mich einfach über das, was du mir gerade alles erzählt hast, was ihr mir gerade von der FedCon berichtet habt. Das ist für mich auch schon einfach schön. Dadurch kriege ich den Spaß aus zweiter Hand mit. Das finde ich ja auch schön. Und vielleicht tut es ja auch gerade vielen von unseren Hörern und Hörerinnen genauso gut, die da auch nicht da waren.
Ja, vielleicht ein kleines Trostpflaster. Es war wirklich körperlich für mich diesmal extrem anstrengend. Ich weiß nicht, vor allem der Samstag, da ist die Klimaanlage ausgefallen und es war unerträglich. Es war draußen heiß, es war drinnen noch unerträglicher. Irgendwann haben sie die wieder repariert und der Sonntag war dann wieder okay. Aber also zwischenzeitlich war schon übel, okay, ich
finde es gerade sehr viel weniger schade, dass ich.
Ja, siehst du. Und Samstag war der Tag, wo ich dann zwischendurch mal schnell die Uniform angezogen habe, um zur Autogrammstunde zu gehen. Und ich dachte, ich gehe kaputt. Also,
oh, nicht
es war schon ein T-Shirt.
Stoff?
Natürlich. Ich hab sie erstmal so nicht zugemacht, ne? Also so schön offen gelassen wie eine Jacke einfach und ein lustiges T-Shirt von Lower Decks drunter. Aber es war. Also man will es einfach nicht. Und es sind tatsächlich auch, habe ich mir sagen lassen, gerade diese ganzen Kostümierten, die oben Schlange standen in den Gängen des Hotels, um zum Fotoshooting anzustehen und zu kommen, da sind auch wohl einige echt umgekippt. Ne? Weil wenn du da in voller Montur in der Hitze stehen musst in der Schlange, hast dann da ja nicht unbedingt was zu trinken dabei, da ging es einigen echt übel. Und zwischendurch haben sie wirklich bei jedem Panel gesagt, achtet auf euch, macht Pausen, trinkt was. Und ich dachte immer, ja, na klar, ich meine, es ist heiß, ja, aber natürlich. Aber wie gesagt, ich habe dann erfahren, oben in den Gängen sind doch einige umgekippt. Ne?
Ich habe das mal auf der Roleplay-Convention mitbekommen. Mhm. Da sind Leute rumgegangen mit großen Kühlboxen auf Wägelchen und haben an die Cosplayer Capri-Sonne-Tüten verteilt, damit die was trinken können, weil ganz viele von denen ohne Strohhalm gar nichts hätten trinken können und weil die meisten einfach nicht dran denken. Die kümmern sich um ihr tolles Cosplay, bauen die tollsten Cosplays, aber vergessen tatsächlich einfach, dass sie ganz schnell dehydrieren, wenn es heiß ist. Und da waren diese Leute, die Capri-Sonnen verteilt haben, wirklich verteilt und verschenkt haben, das waren Retter in der Not. Das war eine große Sache, fand ich damals auch ganz toll. Da muss man vielleicht dann beim nächsten Mal auf der FedCon auch sowas mal in Betracht ziehen.
Ja, gerade diese Kostüme, die so komplett sind, ne, die dann auch noch so einen Kopf oder einen Helm irgendwie haben, da lief eine Mickey Maus rum und dann habe ich gesehen, wie die rausgegangen ist, sich den Kopf abgezogen hat und da steckte jemand Schweißgebadetes drunter, das war wie eine Sauna da drinnen. Ne?
Ich weiß, wie solche Köpfe sind, ich habe sowas schon häufiger mal zu irgendwelchen Gelegenheiten solche Kostüme getragen, Karneval oder anderes. Man zerfließt einfach nur darunter. Das ist kein Grund. Da ist jede Sauna gar nichts dagegen. Sauna riecht nur besser.
Ja, das stimmt. Noch ein Zitrusaufguss oder so. Tannennadeln.
Ja,
diese ganzen Rüstungen und Uniformen, das ist natürlich extrem. Ne?
Ja, diese ganzen Sturmtruppen und Darth Vaders, die da herumgelaufen sind. Also. unter so einer Rüstung stecken und dann eventuell bei der Hitze und noch draußen an die Sonne. Das war ja auch so ein bisschen wechselhaft samstags, das Wetter. Mhm. Also, ja.
Ja, da hat es dann auch geschüttet, dann hat es ein bisschen abgekühlt, ja. Aber es war dann auch sehr schwül, ne? Also, es hat alles sein Für und Wider, ja.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr die FedCon für mich nochmal ein bisschen lebendig gemacht habt. Ja, wollen wir noch irgendwas zu Rana 4 sagen oder sind wir damit eigentlich durch? Oder habt ihr noch irgendwas? Dann können wir nochmal kurz dazu zurückkehren.
Nein. Also, ich habe eigentlich alles erwähnt, was ich erwähnen wollte dazu.
Alles Pulver verschossen. Tanja auch?
Ja, ich habe nur nicht gefunden, ich kann mich dunkel erinnern, irgendwer trägt im Laufe von Star Trek nochmal diese Klamotten oder zumindest das Hemd von Kevin Oxbridge, aber ich habe es nicht mehr gefunden, mich nicht mehr erinnert, irgendwo kommt das nochmal vor. Ihr Kleid kommt nochmal vor auf der Hochzeit von den O'Briens, aber sein Hemd, das hat mich echt gefuchst, aber ich habe jetzt nicht dieses, viel Zeit investiert, aber wenn es jemand weiß, sagt es mir bitte.
Dieses tolle Hemd mit diesen sehr weiten Kragen und diesen fantastischen Knöpfen, diesen Hebel.
Ja, ist wie so Schnallenknöpfen.
Mhm. Ja, ja, toll. Mhm.
Ja, sie haben immer versucht, so Lösungen zu finden, die nicht wie typische Hemden aussehen. Vor allem ohne Kragen und ohne Manschetten. Es soll ja immer alles, also gerade hier in dieser frühen Zeit, ne, noch sehr Roddenberry geprägt, alles unmilitärisch aussehen und dazu gehört eben auch ganz klar von so typischen Krägen abzusehen und dann hat man immer solche Sachen mit Fließkrägen, Stehkrägen oder irgendwie, ne, und diesen Überlappungen, was wir dann eigentlich ja in den Uniformen auch wieder sehen, ne, in diese Red Maroons, ne, diese aus Captain Kirks Filmzeiten ab dem zweiten Kinofilm, ne, dieses Überlappen oder ja auch bei Lower Decks, ne, dieses vorne so Überlappen. Mhm. Und das ist ja hier so ähnlich, ne? Es sind immer Varianten, wie man von diesem ursprünglich gewohnten militärischen Knöpfe und Krägen irgendwie wegkommt. Ja, und dieses Senffarbene, will ich es fast nennen, Hemd, ich meine, das sehen wir auch nochmal irgendwann anders. Aber ich bin gespannt, wann es mir wieder begegnet. Ich habe es nicht gefunden. Ja.
Ich habe jetzt gerade wirklich überlegt, was für eine Farbe das war. Ich hatte Orange im Kopf, aber ich glaube, das hat nicht gestimmt. Senffarbe könnte eher stimmen.
Hm. Ja, es ist eine spannende Zeit, auch mit den Klamotten, wie du gesagt hast. Ne? Wesley hat noch nichts Neues, Diana hat gerade was Neues, die anderen strugglen mit ihren neuen komischen Uniformen, die nicht richtig sitzen. Die Klamotten waren da jetzt gerade so ein neues Thema. Ne? Und die alten Stoffe, die Glitzerstoffe, die, das ist ja wirklich so ein Ding, ne? Diese Kopfkissen mit diesem, die so schimmern, das Kissen, auf dem Diana liegt, die Paillettendecke, mit der sie zugedeckt ist, wo ich mich immer frage, hat das bestimmte thermische Wirkungen? Ist das dann, kann das so dünn sein, weil in Wahrheit sind diese Pailletten super wärmend oder so, ne? Oder passen sich an, je nach Raumtemperatur, was gebraucht ist oder so. Und dieser Glitzerstoff, so ein bisschen zumindest, die Art und Weise, wie das Kissen auch ist, haben die Oxbridges auch einen Sessel in ihrem Wohnzimmer, das genauso schimmert. Also diese Stoffe da in den 80er Jahren, die waren wirklich herrlich.
Ja, das stimmt. Allerdings, das waren die 80er. War sowas von. Ja, das stimmt. Sehr schön. Ja, dann, ich glaube, damit sind wir jetzt dann wirklich durch. Nochmal ein kurzer Exkurs in die Folge zurück und jetzt können wir uns dann hier auch verabschieden. Es war schön, mit euch beiden über die Überlebenden auf Rana 4 zu reden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ich habe euch nicht mit meinem Geunke diese Folge kaputt gemacht.
Nein.
Ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich dann anfange, über irgendwas zu mosern und sagen, wie kann der so und so? Und ich habe dann vor mir Leute, die sagen, das ist meine Lieblingsfolge. Ich, oh Gott, was habe ich getan?
Nee, ich finde es spannend, die verschiedenen Eindrücke zu sehen und dann
das geht mir auch so, ja.
Drüber zu reden, was wir denken, wie das vielleicht sein könnte, ne?
Ja. Ja. Und das ist ja absolut legitim, irgendwas vielleicht auch mal nicht so gut zu finden.
Also ja, von daher. Auf jeden Fall. So sehe ich das hier im Podcast auch. Also nichts darf heilig und nichts darf sakrosankt sein. Es soll einen aber auch nicht daran hindern, bei aller Kritik einfach etwas schön zu finden, etwas zu mögen wie diese Folge. Ich mag sie ja auch, ich finde sie ganz toll und trotzdem was zum Kritteln finden. Das muss beides möglich sein und es muss auch beides vereinbar sein. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch. Vielen Dank, Kai, dass du diese Folge so... Ja, doch. Ich hätte die nämlich sonst nie auf dem Plan gehabt, wenn du mir die nicht... Ich wollte jetzt aufgedrängt sagen, das ist gemein, aber du hast mir die Folge nahegebracht, sonst hätte ich die wahrscheinlich tatsächlich einfach irgendwann vergessen und nie dran gedacht, dass es das auch noch gab. Wie so viele andere Folgen, wenn ich mir überlege, wie viele unendlich viele Episoden aus den ganzen Star Trek-Serien es gibt, die wir alle noch nicht besprochen haben. Meine Güte, das nimmt keinen
Unterschied. Mir fallen noch ganz viele weitere ein.
Mir fallen auch ganz viele ein, das ist nicht das Problem. Aber wahrscheinlich gäbe es dann, also wären es nicht immer unbedingt dieselben. Weil ich merke schon, ich habe so meine Go-To-Episoden und das wäre jetzt keine davon gewesen, obwohl es eine schöne ist. Und deswegen danke, Kai.
Immer wieder gerne.
So, und damit verabschieden wir uns jetzt, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt euren Part wie immer gut gemacht, wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid. Vielen Dank fürs Mitreden an euch beide. Und wenn ihr da draußen jetzt noch Kommentare hinterlassen wollt, ihr wisst, wie das geht, www.data-sein-hals.de oder E-Mail kontakt@data-sein-hals.de. Da gab es nichts zuletzt. Ich sage das immer, aber nein, tatsächlich alles Spam, was da gekommen ist. Warum schickt ihr uns nur Spam? Warum sagt ihr mir über 10-tägige Entgiftungsprogramme Bescheid und sagt uns doch lieber, was ihr von der Folge haltet? Oder wart ihr auf der FedCon und könnt davon irgendwas berichten? Schreibt es uns per E-Mail in die Kommentare, schreibt es uns auf Blue Sky oder auf Facebook. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir eine kleine Postkarte schreiben. Die Adresse findet ihr im Impressum, da freue ich mich auch immer. Das mit der Wunschliste sage ich pro forma auch nochmal. Müsst ihr aber nicht, könnt mir Schokolade, Tee oder Kaffee schenken. Braucht ihr aber nicht, ist keine...
Tee, guter, ja? Tee, schönes Tee. Haus.
Guter Tee, schönes Haus. Ich habe hier in meiner Tee Earl Grey Hot Tasse heute tatsächlich zum Podcasten Tee getrunken und zwar Earl Grey und er war auch noch eine Weile lang hot.
Sehr gut.
Jetzt ist nichts mehr davon übrig. In dem Sinne bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen, lebt flott und in Frieden, Energie. Tschüss.
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 Du Abendessen gesagt hast.
Abendessen?
Ich hab noch
nicht. Hast du das denn gesagt?
Hab noch nicht. Ja, du hast das Fett Abendessen kommt. Ausverlassen. Ich auch. Ich will mein Abendessen heute nicht ausverlassen.
Achso, okay. Ja, okay.
Ich muss jetzt bei Trekkipedia gucken, wie oft ich die Überlebenden von Rana 4 in die Shownotes geschrieben habe.
Okay. Und niemandem ist das aufgefallen. Ja.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.